Herzlich willkommen zum Football Education Podcast mit euren Gastgebern Kjell und Nils.
Hallihallo und auch von uns herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mit mir Kjell und an meiner Seite Nils. Ich sehe dein Bears-Shirt glitzern und das Schönste, was wir doch immer hören konnten, war hot, hot, hot. Es ging wieder los.
Ja, hallo, auch von mir willkommen. Ich wollte gerade schon sagen, also das Intro kann ich mir mehrfach anhören.
Aha.
Und ja, das ich trage das T-Shirt natürlich extra, weil noch ungeschlagen.
So. Die Wasserschlacht von Chicago. War kein Leckerbissen, glaube ich, für den Football-Fan, aber
nee.
Am Ende zählt der Sieg.
Ja, da, wie es immer so ist, es fragt danach keiner.
Nein. Aber die Frage ist ja, bevor wir weiter über Football sprechen, was erwartet uns heute?
Uns erwartet heute das Thema unter dem Begriff International Home Marketing Areas.
Ja.
Ein Konzept des NFL-Komitees, um die internationale Präsenz der NFL weiter auszubauen.
Mhm.
Und darüber wurden sogenannte Home Marketing Areas gegründet, über die sich Mannschaften mehr oder weniger bewerben dürfen, um am Ende die Chance zu haben, international einfach so ein bisschen auf Tuchfühlung zu gehen mit der Fanbasis und die NFL weiter zu verbreiten. Es läuft jetzt halt schon eine Weile, aber ist eigentlich immer noch ein relativ frisches Konstrukt der NFL. Und da gucken wir mal rein, was da so Sache ist und wer da so involviert ist.
Hört sich spannend an. Hört sich nach einer pickepacke vollen Folge an.
Ja, wir machen es kurz und knapp, wie immer.
Genau. Ja, für alle Zuschauer und Zuhörerinnen, das ist immer unser Plan. Ja, lass uns heute mal nicht so lange und am Ende sind es doch wieder 3/4 Stunde. Wir können es einfach nicht.
Wir werden besser.
Wir werden besser, genau. Kommt Zeit, kommt Rat. Und auch hier kommt viel Rat. Und guter Rat ist teuer.
Was ist eigentlich?
Aber unseren Rat gibt es noch umsonst.
Ja, kostenlos hoffentlich.
Genau. Was mich interessieren würde, bevor wir jetzt gucken, was ist eigentlich, wir werden demnächst mal eine Umfrage starten mit der Frage, was ist eigentlich für euch wichtig zu erfahren in dieser Rubrik? Gibt es Themen, die ihr nochmal genauer spezifischer haben wollt? Da könnten wir mal eine Umfrage starten. Da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne behandelt haben wollt. Und da könnten wir dann gerne mal eine Zuschauerrunde machen und Zuhörerrunde, um mal zu gucken, was euch eigentlich unter den Fingernägeln brennt. Unter den Fingernägeln brennt bei mir aber auch die Frage, was ist ein Quarterback-Knie?
Gute Frage.
Ja, hast du eine Antwort?
Letzte Woche hatten wir den Quarterback-Spike.
So.
Diese Woche den Quarterback-Kneel.
Davor hatten wir sogar den Quarterback, hilf mir mal, Sneak.
Weiß ich nicht.
Quarterback-Sneak. Genau, ja. Hatten wir auch schon.
Genau, das war auch, also das ist so, das ist, wir haben ja in der Rubrik eigentlich häufiger irgendwas, was dann eben als Begriff oder als Spielzug in irgendeiner Form auftaucht. Insofern ist da schon viel dabei gewesen. Der Quarterback-Kneel tritt typischerweise auf, wenn sich der Quarterback direkt, nachdem er den Snap erhalten hat, abkniet. Er geht also direkt zu Boden. Das bedeutet letztendlich, dass er den Spielzug im Sinne der Regel Down by Contact, also der Spielzug wird eigentlich durch Gegnerkontakt beendet. Das ist eine Art Sondersache, die man sagt. Er wird ja nicht berührt von dem Gegner, aber er gibt sich halt selbst auf. Und häufig hört man dann den Begriff zum Beispiel irgendwie Taking a Knee oder halt Victory Formation. Wobei ich sagen würde, wahrscheinlich Victory Formation ist das, was man am meisten hört. Man sieht das dann, hinter der Offensive Line steht meistens quasi links vom Quarterback ein Spieler, rechts vom Quarterback ein Spieler und hinter ihm auch noch, sodass man wirklich die komplett Rundumsicherung hat, falls irgendwas schief geht, dass sich die Spieler direkt auf den Ball werfen können. Wofür wird es benutzt? Primär, um die Uhr eigentlich runterlaufen zu lassen.
Ja.
Das macht man ja absichtlich, denn geht der Quarterback auf den Boden und gibt sich quasi auf, laufen wieder 40 Sekunden von der Spieluhr. Meistens passiert das halt zum Ende der ersten Halbzeit oder halt eben zum Ende des Spiels. Und die Mannschaft, die das tut, möchte das Ergebnis sichern, so wie es gerade ist. Ja, man weiß, also wenn man sich natürlich mit aufgibt, ist das Ergebnis des Spielzugs automatisch, dass man halt eigentlich ein Yard verliert, weil man das Knie ja hinter der Line of Scrimmage nimmt und auch ein Down geht verloren. Also deswegen am Ende kann man ja, glaube ich, was sind das dann, 2,5 Minuten ungefähr, fast schon von der Uhr nehmen, sofern halt der Gegner keine Timeouts mehr hat.
Ja.
Und man macht es halt in dem Sinne, um das Risiko zu minimieren, durch einen Spielzug, zum Beispiel durch einen Lauf, dann eben noch einen Fumble oder sowas dummerweise zu haben, weil der Gegner einfach nicht mehr an den Ball kommen soll. Strategisches Mittel.
Ein weiteres strategisches Mittel, was der Quarterback zur Verfügung hat.
Ja, wie mit dem Ball an die Eckfahne laufen.
Ja, so kann man es vergleichen ungefähr. Genau. Damit ist, glaube ich, alles gesagt und wir können uns schon weiterbegeben.
Rund um die Liga. Nachrichten und Gedanken.
Oh, da gibt es gerade in Deutschland ja auch viel zu berichten. Wir haben uns da zwei News rausgeguckt. Und zwar gibt es an diesem Wochenende, wir haben heute den 14. September am Samstag, die Flag Football Meisterschaft. Wo findet die statt?
Der Spielort ist, nennt sich Odelzhausen. Das ist, meine ich, nördlich von München. Und dort treffen dann zu dem, ich glaube, er heißt ja Fünfer DFFL Bowl 2022, die acht besten Mannschaften an einem Tag zum...
Aus Deutschland, ne?
Zur deutschen Meisterschaft, genau. Aus ganz Deutschland kommen die dahin und spielen dann dort entsprechend das Turnier.
Das Besondere ist ja, diese Flag Football Saison ging es ja nicht nur darum, sich für die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren, sondern es gibt eine Neuerung ab der neuen Saison. Wie sieht die Neuerung aus und was beinhaltet die?
Die komplette Flag Football Liga, in dem Fall ist es ja 5 gegen 5, ist nun schon seit einer gewissen Weile auf so einer Art Entwicklungsmission und fühlt sich mittlerweile bereit dazu und berufen, das Ganze etwas professioneller aufzustellen. Das heißt, die Teams, die heute da sind, sollen halt auch unter einem regelmäßigen Schirm spielen und so, dass dann eine erste Liga gegründet werden soll oder wird und auch eine zweite, wo sich die Teams dann entsprechend halt anmelden können. Ich meine, das sind, wie viel sind das in der ersten Liga? 4, 8, 12, 16 Teams, glaube ich,
ja,
ne?
Ja.
4 Divisionen.
Ja.
Genau, die dann halt in einem bestimmten Modus gegeneinander spielen und das wirklich auch nach einem strikten Plan läuft heutzutage. Der eine oder andere weiß es natürlich nicht. Laufen Spieltage eher nach dem Prinzip, wer möchte einen ausrichten? Und dann ist quasi First Come, First Serve.
Ja. Auch die Größe.
Und das wird dann halt in Zukunft wird das dann wirklich ja nach einem geregelten Spielplan laufen.
Genau.
Plus dann halt mit quasi Meisterschaft und Abstiegsendspielen, sowohl für die erste als auch für die zweite Liga.
Genau. Die zweite Liga ist, glaube ich, genau so, wie man das kennt. Jeder richtet einen Spieltag aus, der Lust hat, entscheidet, wie viele Mannschaften daran teilnehmen sollen und wer zuerst kommt, hat halt das Glück.
Guckt doch nochmal sonst bei Facebook und bei Twitter rein, da wird es dann entsprechend am Samstag auch nochmal drin sein, denn das ein Feld von den dreien, die es eigentlich immer gibt bei dem Finaltag, sind auch wieder mit einem Livestream versehen. Dieses Jahr ist das wohl ein bisschen besser aufgezogen als letztes Jahr. Das ist dann zu finden unter sportdeutschland.tv und da gibt es dann den Kanal vom American Football Verband Deutschland, wo dann, glaube ich, so wie ich es verstanden hatte, 2, 3 Kameras auf das Feld gerichtet sind.
Okay, das hört sich ja schon mal attraktiver an.
Richtig, also mal sehen, da werde ich mal gucken, ob ich da auch mal reingucken kann.
Ja, für wen glaubst du, ist dieser Sport etwas und macht es Sinn, da mal reinzuschnuppern, beziehungsweise die Scheu vielleicht zu nehmen und da wirklich aktiv zu werden?
Das ist tatsächlich was sich für jeden lohnt. Groß, klein, dick, dünn, schnell, langsam. Also das ist tatsächlich der absolute Breitensport, würde ich sagen.
Männchen, Weibchen.
Genau, und du hast ja immer diese Schnelligkeit in dem Spiel. Dann ist kurz wieder sammeln, Schnelligkeit im Spiel, wieder sammeln. Und ja, jeder kann sich da super ausprobieren, wenn man Lust hat, irgendwie sich ein bisschen zu bewegen, ein bisschen fangen.
Ja.
Vielleicht auch ein paar paar Prinzipien über den Sport American Football zu lernen, ist das genau das Richtige.
Ja, weil Flag Football dem Tackle Football ja sehr ähnlich ist. So vom Grundgerüst
als her. Basis, definitiv.
Als Basis, ja. Okay, Basis, ELF, das Championship-Game steht an in Klagenfurt, die Sea Devils gegen die Vienna Vikings. Sind das für dich Überraschungsteams oder war das abzusehen, dass die ganz oben stehen?
Es war abzusehen, dass sie ganz oben stehen.
Ja.
Ich glaube, dass tatsächlich das schon relativ deutlich war, dass welche drei, vier Teams da am Ende das Halbfinale belegen werden. Die haben über die ganze Zeit die Spiele dominiert. Am Ende waren es Nuancen, die dann entsprechend für das eine oder andere entschieden haben. Mhm. Aber ich denke, so wie es mir vorkommt, ist es auf einem guten Weg. Ich habe das jetzt auch nicht geschafft, immer zu gucken. Wenn ich die Gelegenheit hatte, habe ich das verfolgt. Also oder auch mal Zusammenfassung. Das ist schon ganz nett, so wie sich das entwickelt. Das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, ja.
Und ich hätte mir das jetzt vielleicht auch mal gewünscht im zweiten Jahr, dass das Finalspiel vielleicht irgendwo weiter in der Nähe ist, um da vielleicht mal reinzugucken. Gut, aber ich glaube, es passt jetzt in Klagenfurt mitten in Europa, ist das ein guter Anlaufpunkt.
Ja, ich glaube auch. Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Liga weiterentwickelt. Neue Teams kommen ja auch dazu. Wir sind gespannt auch, ob die Kluft, die teilweise ja auch da ist, zwischen den guten und den etwas schlechteren Teams größer wird oder ob da irgendwann eine Angleichung stattfindet. Ja, was glaubst du?
Ja, es wird immer weitergehen und auch interessante Spieler anziehen. Mhm. Ich denke, dass das ein sehr langer Weg ist, dadurch, dass dann diese Ausbildung, die dahinter steckt, auch immer weiter fortgesetzt wird. Dadurch, dass es ja auch beschränkt ist, wie viele Spieler darf ich von außen reinholen? Oder zumindest Importspieler, so wie man immer sagt.
Ja.
Deswegen wird das bestimmt nachher total cool sein, dass man in Europa einfach so eine Basis hat und auch die Leute weiterentwickelt und die Lust haben, das als Ziel zu sehen.
Meinst du, dass die Importregelung so strikt bleibt oder hast du das Gefühl, dass die vielleicht irgendwann ein bisschen aufgelockert wird und den
Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass man dann vielleicht sagt, okay, dann sind es halt eben ein paar mehr Importspieler.
Ja.
Aber wenn, das weiß ich natürlich nicht genau, wie so diese Vision aussieht, wenn es halt dafür da ist, eben nicht als Ableger zu dienen, damit die amerikanischen Talente hier groß werden, sondern vielleicht sagen, okay, wir holen die, damit die uns helfen, das groß zu machen. Dann sollte das schon was für das ländliche Talent sein.
Genau, Homeground-Spieler ist da ja ganz groß geschrieben.
Ja.
Was ja einen guten Switch jetzt macht zum Home-Marketing, wo es ja auch um den heimischen Markt geht, aber nicht um den heimischen Spieler. Da wollen wir uns jetzt mal drin austoben.
Out of the box.
Genau, es gibt, man unterscheidet einmal zwischen Home Marketing Areas und einmal International Home Marketing Areas. Home
Kann man
Marketing
so sagen, genau.
Areas bezieht sich auf das amerikanische System. Was verbirgt sich denn da so drin?
Ja, in den USA ist es ja definitiv anders aufgeteilt, als es international ist. Wir haben ja in der Vergangenheit auch schon mal eine Folge gemacht, wie generiert die NFL Finanzen? Und grundsätzlich muss ich sagen, ist die NFL da ja, was so die gerechte Verteilung angeht, total super aufgestellt. Denn das, was an meisten Einnahmen kommt der Teams, ist halt das, was die NFL an sich als Liga generiert. Fernseheinnahmen, Werbedeals, sowas alles, wird ja in gleichen Teilen auf alle 32 Teams aufgeteilt. Fantastische Sache, denn es gibt eben auch Teams, die regional vielleicht nicht ganz so stark aufgestellt sind und super Einzugsgebiet haben, für den harten Kern der Fans natürlich interessant ist, aber eben nicht für die große Masse. Und sowas vermisse ich halt zum Beispiel auch einfach hier bei uns. Warum sollte man es nicht gleich aufteilen, wenn alle gleich partizipieren? Aber die Teams machen ja nicht nur so Geld, sondern auch durch ihre lokalen Einnahmen.
Ja.
Vermarkten dort halt sich als Marke, meistens ja auch in wirklich einer sehr überschaubaren Region. Es wäre so zu vergleichen, als wenn man sagen würde, Bayern München vermarktet sich halt eben nur in München und vielleicht in Bayern. Und keine Ahnung, der Hamburger SV, der vermarktet sich halt eben in Hamburg nur und vielleicht im Speckgürtel. Und was weiteres wird da quasi gar nicht angegriffen, weil sich das nicht lohnt. Jetzt ist Deutschland im Vergleich deutlich kleineres Land als die USA. Aber in den USA läuft es halt ja eigentlich ähnlich.
Ja.
Natürlich kannst du überall irgendwo was holen, aber auch so dieses ganze Thema Fernsehen ist ja sehr lokal ausgerichtet auf das, die Werbedeals, auch das, was halt am Marketing läuft.
Ja, ja.
Es gibt ja nicht umsonst diese typische amerikanische Landkarte, wo dann sie in den Farben gefärbt ist, wo man sagen kann, das sind die Einzugsgebiete der Teams. Und das zeichnet, glaube ich, dann so ein bisschen dieser eigentliche lokale Marketingbereich aus.
Sind die denn so strikt, wie sich das anhört, oder verwaschen sie sich auch manchmal diese Grenzen?
Die verwaschen sich definitiv. Mhm. Also ich denke, gerade wenn man sich die Ostküste anguckt, mit einer geballten Ladung von Teams, angefangen von oben Boston mit Patriots, dann du hast New York, die sich aufteilen, du hast dann Washington, Baltimore, Carolina, dann kommst du irgendwann schon nach Florida. Da hast du natürlich die Grenzen, die sich, denke ich mal, überschwemmen. Aber es ist ja von der NFL auch immer total interessant bedacht. Das sind ja nun mal die Ost- und die Westküste sind die Landstreifen, die stark besiedelt sind. In der Mitte des Landes hast du ja dann meistens irgendwie deutlich, sag mal, größere Flächen zu bewerben der Teams.
Mhm.
Ein Kansas City fast mittendrin.
Mhm.
Texas teilt sich entsprechend noch anders auf, weil einfach gigantischer Staat. Aber was haben wir da noch da mittendrin? Atlanta ist halt für sich irgendwo mittendrin. Oder auch nachher Denver, die einfach in diesem Rocky Mountains Gebiet unterwegs sind. Mhm. Also da hast du natürlich nicht so viele Teams und die NFL sucht es unglaublich clever aus, diese Städte und die Teams dort zu platzieren, wo wirklich auch was machbar ist.
Ja. Ist es denn gerecht aufgeteilt oder gibt es Märkte, die größer sind und Märkte, die vielleicht ein bisschen kleinere Brötchen backen müssen?
Tatsächlich ist das so, dass zum Beispiel Kansas City ist halt durch die eigentliche Fanbasis und die ins Stadion gehen, ist schon ein guter Kern.
Mhm.
Aber darüber hinaus ist eigentlich das in den USA dann relativ schwach.
Mhm.
Also das merkst du schon, wohingegen dann eben solche Märkte wie Los Angeles oder New York einfach gigantisch sind, obwohl die Teams vielleicht schon länger nicht so erfolgreich sind.
Ja, das ist eh ganz spannend, dass Erfolg da zwar wichtig ist, aber nicht den Stellenwert hat, wie das Branding und das Franchise an sich hat, sodass das manchmal stärker ist als der Erfolg, der vielleicht dahinter steht, also der sportliche Erfolg.
Ja, damit sprichst du auf jeden Fall einen sehr interessanten Punkt an, denn es geht ja am Ende eben immer um, wie kann das überleben, das Ganze.
Ja.
Und jeder Fan soll am besten so viel von seinem verfügbaren Einkommen für die NFL ausgeben wie möglich.
Aha.
Und du hast ja dann, das kann man sich ja hier bei uns genauso vorstellen, bist du in der Großstadt, gibt es sehr wahrscheinlich andere Gehälter.
Mhm.
Und wenn du dann halt dir die Ost- und Westküste anguckst mit den Städten, die auch unglaublich teuer sind, kommst du ja nicht von ungefähr, dass da halt auch deutlich mehr Umsatz steckt.
Mehr Umsatz wollen sie immer wieder generieren. 2021 gab es vom International Committee der NFL die Bekanntgabe, dass 18 Mannschaften in 26 internationalen Märkten eingreifen können, in 8 Ländern verteilt. Was ermöglicht das und was beinhaltet das? Welche Chancen haben die Teams? Sind das nur 18, die jetzt neu dazugekommen sind, oder sind das insgesamt jetzt 18? Wird es irgendwann auch 32 erhöht, sodass jeder seinen Markt bekommt?
Ja, also das Komitee hat es mehr oder weniger freigestellt, zu sagen, hey, ihr habt eine Chance, euch für ein International Home Marketing Area, so wie es hier immer genannt wird, abgekürzt dann IHMA, zu bewerben. Wenn man dann guckt, ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5, 18 Mannschaften sind es tatsächlich, die damit gestartet sind. Ich musste gerade noch mal gucken, denn manchmal wird auch gemischt zwischen Mannschaften und International Home Marketing Area, weil einige Mannschaften noch mal doppelt aufgeführt sind.
Okay.
Und die NFL war immer bestrebt, wie du schon gesagt hast, zu sagen, wie kann man eigentlich das Ganze noch größer machen und weitermachen.
Mhm.
Und vielleicht müsste man auch mal international die Leute ein bisschen weiter einfangen. Für lange Jahre hat die USA da völlig ausgereicht. Aber nachdem dann irgendwann die Zuschauerzahlen ja auch ein bisschen runtergegangen sind,
ja,
hat man dann gesagt, okay, es geht weiter. Und ich hatte immer gedacht, Mensch, so ein Team, wenn die Bock haben, halt irgendwo im Ausland was zu machen, dann mach halt.
Ja, genau. Genau.
Aber die NFL ist da halt auch wieder sehr sauber, was so die ganzen, Vermarktungsrechte angeht. Das soll jetzt für keinen zum unfairen Vorteil sein. Also hat man gesagt, okay, ihr könnt euch bewerben und wir haben halt bestimmte Regionen, die ihr mehr oder weniger bezirzen dürft. So, und diese Initiative ermöglicht es den Teams eben, diesen Zugang zu internationalen Märkten, wie zum Beispiel für Marketing, für Fanbindung, für Kommerzialisierung, zu nutzen. Ich glaube, das größte Schlagwort, was wahrscheinlich in dem Munde aller Fans ist, ist eben halt zum Beispiel NFL International Games, Ewigkeiten in London,
ja,
immer noch in London, aber jetzt halt eben auch in Deutschland.
Ja.
Was auch ein Teil dann eben davon ist. Und gewisse Teams haben jetzt dann eben auch zum Beispiel Zugang bekommen zu dem deutschen Markt. Aber eben halt auch mit dem Interesse der einzelnen Teams. Die können halt sagen, hey, hier ist unser Plan, wir wollen gerne nach Deutschland. Und dann kann das Komitee sagen, passt uns oder passt uns nicht.
Die mussten aber auch schon einen Markt angeben, in den sie rein möchten.
Ja.
Genau, also konnte jetzt nicht sagen, wir bewerben uns überhaupt in einen Markt zu kommen, sondern die mussten auch schon explizit sagen, wo die Reise hingehen soll.
Genau, ja, und die NFL sagt halt eben, okay, das sind aber auch interessante Märkte für uns. Da sagt jetzt keiner, wir wollen, was haltet ihr davon, wir gehen nach Madagaskar.
So, das, ja, 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 klar.
Sowas halt nicht, sondern das ist schon so, wo man merkt, da ist halt eine Substanz.
Ja.
Man möchte dann also eben als Ziel verfolgen, die Teams langfristig und strategisch dahin zu bringen. Also das muss auch belegt werden, dass man sagt, ja, ihr wollt halt wirklich eine strategische Anstrengung betreiben, eure Marke auf dauerhaft global zu etablieren und zu entwickeln, so, weil die Fanbasis eben wachsen soll. Und es gab halt einen Bewerbungszeitraum, da konnten die Teams dann halt zeigen, wie in Anführungszeichen kreativ und auch so gucken, okay, welche Verpflichtung gehen sie eigentlich ein? Wie tiefgründig ist das? Damit dann auch verstanden wird, okay, es wird ernst gemeint oder nicht. Man sieht das ja auch, wenn man gegebenenfalls nachher mal so ein bisschen durch die Teams geht. Einige Teams sind da ja auch völlig von befreit von. Die haben anscheinend kein Interesse oder eben vielleicht noch nicht die Möglichkeit, da weiterzumachen.
Ja.
Und die Mannschaften, die dann diesen Zugang bekommen, kriegen diesen Zugang dann auch für mindestens 5 Jahre. Also es ist dann eben auch entsprechend langfristig angelegt und soll halt nicht irgendwie, ja, mach mal 3 Monate und das war's dann.
Ja. Ich hatte gerade eine Frage und ich habe gerade was getrunken. Jetzt habe ich die Frage runtergespült.
Ist ja kein Problem, die kommt bestimmt gleich wieder.
Die kommt gleich wieder. Was erwartest du jetzt aus Fansicht von den Franchises, die jetzt diesen deutschen Markt zum Beispiel erarbeiten? Können wir gleich gucken, welche Franchises das sind. Hast du eine bestimmte Erwartungshaltung?
Ja, ich bin dem auch immer so gedanklich ein bisschen durchgegangen. Zum einen, glaube ich, ist es schon, würde ich jetzt so erwarten, dass das vielleicht darauf hinausläuft, dass du gegebenenfalls auch, du siehst anfänglich, so wie bei einigen Teams, du siehst dann schon soziale Medien lokal auf Deutsch ausgerichtet, gegebenenfalls vielleicht auch nachher schon YouTube-Kanäle, vielleicht sogar auch Werbung mal dafür. Aber ich würde eher erwarten, dass sich das Ganze tatsächlich nicht nur über diese Medien präsentiert, sondern halt auch tatsächlich da, wo in den Städten halt auch Football gespielt wird. Dass die halt sagen, so, hier gibt's mal ein Tampa Bay Buccaneers Trainingscamp. Sowas, wie es halt auch beim Fußball gibt heutzutage schon für Kids.
Ja, ja.
Oder so halt eben so typische Reisezüge durch Deutschland, um sich vielleicht selbst zu präsentieren und auch den Sport zu präsentieren. Vielleicht auch Kooperation mit den European League of Football Teams.
Ja.
Also solche Sachen. Eher tatsächlich dann nicht auch, dass man sagt, wir versuchen euch an den Football heranzuführen. Gar nicht so sehr, ne, dass das erstrangig ist, ihr müsst jetzt hier von unserem Team Fan sein, sondern eher, hey, guckt doch mal, was das Team macht. Und dadurch wirst du automatisch Fan.
Ja. Weil wir zum Anfassen sind, weil wir nahbar sind.
Ja.
Weil ihr euch mit uns identifizieren könnt.
Ja, und für mich ist das so, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der dann zu diesem Sport hinzustößt, gerade von einem dieser Teams, die jetzt vielleicht gerade angefangen haben, die nächsten 5 Jahre hier zu sein, dass er davon Fan wird, ist doch hoch.
Ja, definitiv. Das sieht man ja immer wieder. Glaubst du auch, dass es von den Mannschaften, gerade die die Märkte bedienen, auch mehr Merch gibt, dass das auch neu aufgebaut wird? Weil Merch gerade in Deutschland, wenn wir unseren Markt nur jetzt nehmen, ist ja im freien Verkauf ja teilweise schon unterpräsentiert, wenn man so möchte. Glaubst du, dass
es da auch... Du siehst bei diesen Verkaufsplattformen auch die Highrunner, auch wenn versucht wird, für jedes Team was darzustellen, aber das ist ja ein zentraler Europa-Shop. Und ich glaube, dass die Teams und die sich schon darauf ausrichten, vielleicht dann für die Märkte nochmal ein bisschen was Besseres darzustellen. Ich weiß allerdings nicht, wie im Hintergrund diese Regularien dafür laufen, denn bestimmte Anbieter haben ja auch die Rechte für die Verkäufe. Und wie lokal und spezifisch kannst du das wirklich ausrichten? Aber vielleicht gibt es auch nachher irgendwie so eine Art Kooperationsmarketing.
Ja.
Man sagt dann irgendwann in Deutschland macht es vielleicht Sinn, dass, oder ergibt es Sinn, dass dann irgendein Online-Händler das führt oder irgendeine Verkaufskette das führt. Dann speziell von einem Team, so um da vielleicht sich nochmal ein bisschen zu platzieren.
Ja. Also ich persönlich träume ja von einem NFL-Shop in Hamburg wenigstens. So. Das wäre ja schon für uns jetzt sehr nahbar und glaube ich, eine Reise wert, gerne mal.
Ja, ich weiß nicht, wie so diese Kaufkraft da ankommen würde. In erster Linie würde ich ja erst denken, dass das Sinn ergibt, wenn man das dann zum Beispiel in München oder in Frankfurt macht, wenn da halt auch Spiele stattfinden. Das
war auch eher egoistisch gedacht.
Ja, ich weiß. Ich denke auch, vielleicht kann das auch so sein, wie wir das in London erlebt haben, dass dann da irgendwie eine Gelegenheit genutzt wird, das zum Fanshop umzubauen, wenn dann irgendwelche Aktivitäten stattfinden.
Ja.
Wenn man überlegt, wie vergriffen das dann nachher alles war.
Also, jetzt können wir ja kurz Anekdote. Wir sind ja einen Tag vorher zum Stadion gefahren, weil wir auch hörten, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass es am Spieltag selbst in den Fanshop zu gehen A, sehr schwer ist und B, auch keine gute Idee ist, weil es völlig überlaufen ist.
Ja.
Und die hatten ja wirklich alles da. Also gerade, wir haben ja die Raiders gegen die Seahawks geschaut.
Nee, Raiders gegen Bears.
Raiders gegen Bears geschaut.
Das war das eine Spiel, genau, ja.
Genau. Wo es dann viele Trikots auch von den Mannschaften gab, wo wir wirklich freie Auswahl noch hatten. Nach dem Spiel, als wir da reingelutscht haben, war wirklich alles weg. Also der Laden war...
Da hing nur noch Unikarte.
Nur noch Unikarte und die hatten wirklich... Der Shop war ja auch groß gewesen. Dementsprechend, gerade an so einem Tag lohnt sich das natürlich doppelt, ne?
Ja, und wir wussten ja auch, dass da noch Autogrammstunde ist von Spielern. Insofern war das natürlich noch gelungener.
Von Bears-Spielern, ne? Und wir erinnern uns an eingangs erwähnten Bears-Shirt. Wir haben einen Bears-Fan unter uns. So, wir haben jetzt genug über die Märkte gesprochen. Welche Teams, Franchises bearbeiten denn den deutschen Markt? Das ist ja für uns Hörer...
Ja, da können wir auf jeden Fall drauf eingehen. Ich wollte halt noch einmal kurz, ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt hatten, dass seit dem 1. Januar 2022 jetzt quasi sozusagen... die Märkte bearbeitet werden dürfen. Das ist jetzt wirklich deswegen mehr oder weniger noch frisch und gerade erst losgegangen. Ist auch die Verpflichtung mit reingekommen, auf jeden Fall so ein International Game zu spielen. Also das ist wirklich so, dass alle 32 Clubs mindestens ein internationales Spiel in den nächsten 8 Jahren spielen müssen. So, und die Liga versucht, darauf zu achten, dass die Teams, die dann international spielen, idealerweise halt auch in ihrer internationalen Home Marketing Area das machen dürfen.
Ja.
Was man schon auch irgendwie so, ich meine, es geht jetzt ja erst offiziell los. Wir wissen ja zum Beispiel, dass die Jaguars schon Ewigkeiten halt in London unterwegs sind.
Ja,
wer hätte es wohl erraten können, dass die halt auch die United Kingdom als einen ihrer Märkte drin haben.
Ich glaube, dass die Jaguars die einzige Franchise auch war, die kein Mitspracherecht über den Markt hatte.
Vielleicht, ja. Nichtsdestotrotz, es werden bestimmt auch noch weitere Teams nachziehen und das hören wir auch gleich noch, dass auch einige gemacht haben, dass jedes Jahr im Frühjahr können die Teams halt wieder weitere Vorschläge einbringen, um das diesem internationalen Komitee vorzustellen, um zu sagen, wir machen hier weiter. Ja, wir können uns ja zum Beispiel mal ein paar Beispiele raussuchen. Ich denke, Deutschland ist irgendwo ein bisschen klar, aber das sind halt eben die Panthers, die Chiefs, die Patriots und die Buccaneers. Das sind die vier Teams, die das auserkoren haben, hier zu spielen. Auch wenn man dann sieht, die Seahawks kommen dann zu Gast und spielen halt die Buccaneers gegen die Seahawks und nicht eins der anderen Teams. Mhm. Und andere typische Märkte, das hat man ja auch schon mitbekommen, war ja immer zum Beispiel Mexiko, wo auch immer ein internationales Spiel stattfindet. Dort sind tatsächlich auch am meisten Teams aktiv. Ist ja klar, durch die Nähe zu den USA ist es ja auch viel, relativ einfach.
Ja, 9 Teams insgesamt.
Genau. Und vorher war es mir gar nicht so bewusst, aber zum Beispiel auch Märkte wie China und Australien sind halt total interessant. Mhm. Wo ja auch sehr aufstrebend. Klar, China hat natürlich auch echt Masse an Menschen. Ja. Aber in den beiden Märkten hat es bisher nur ein Team verschlagen, nämlich die Los Angeles Rams.
Ja.
Die China und Australien beackern. Mhm. Zumindest mit dem Start. Also das ist dann etwas, was hat mich auch gewundert. Und in Europa gibt es tatsächlich sonst eigentlich nur, also United Kingdom typischerweise, als englischsprachiger Bereich, aber sonst halt auch nur Spanien und Deutschland.
Das zeigt nur wieder, wie wichtig der deutsche Markt den anscheinend ist.
Ja.
Ja. Gibt es denn eine Begrenzung an Märkten, die du bearbeiten darfst als Franchise? Oder kannst du jedes Jahr dich bewerben für einen neuen Markt und sagen, da möchte ich jetzt auch rein?
Das kannst du. Mhm. Wie gesagt, du kriegst ja schon mal den Zugang für mindestens 5 Jahre. Und im Hintergrund wird ja auch dann überprüft, okay, kannst du tatsächlich ernsthaft auch noch einen anderen Markt bezirzen? Das darf man nicht vergessen. Also insofern, klar, du könntest weitergehen.
Ja, weil hier sind ja einige Franchises, die 2 Märkte beackern. Also Dolphins, Bears, die Rams hast du schon angesprochen, die Vikings sind dabei. Es sind ja schon so einige auch, die 49ers.
Das ist richtig.
Ja. Die Rams haben sogar 3 Märkte. Die haben Mexiko, China und Australien. Das ist ja auch schon sportlich dann. Ja. Gibt es da nicht irgendwann ein Ungleichgewicht?
Oder ist das habe ich mir auch, gedacht, aber es ist ja jedem Team halt auch freigestellt, seine Bestrebung halt dahin zu bringen. Und ich glaube, das ist dann eben auch was, wofür das Team steht und was es halt auch international auszeichnen will. Also die werden ja sicherlich dann irgendwann auch vielleicht eine höhere Fanbasis dort bekommen. Zeigt ja aber auch, und das ist dann, war eben auch ein ganz guter Punkt von dir zu sagen, wie sieht das für andere Teams aus? War es dann nochmal so, dass eben dann schon vergangen oder im Frühjahr, im Mai 2022 nochmal vier weitere International Home Marketing Areas genehmigt wurden?
Okay.
Zum Beispiel auch wieder die Rams zu finden. Die haben dann sich auch nochmal neben Australien auch nochmal Neuseeland unter Nagel gegriffen.
Das macht ja natürlich Sinn.
Ja. Genau. Und die Eagles sind halt dann eingestiegen.
Ja.
Die waren vorher bei den Gründungsteams, nenne ich es jetzt mal, nicht dabei. Und haben sich auch Zugang zu Australien und Neuseeland gesichert. Und als erster Club sind sie in den Markt Afrika reingegangen.
Ja.
Und sind dort in Ghana tatsächlich aktiv. So, und ich weiß nicht, ob das stattgefunden hat, aber da sollte damals, das ist halt noch aus meiner Erinnerung, da sollte damals auch wohl irgendwie schon so ein Event stattfinden. Ich weiß aber gar nicht, ob das tatsächlich passiert ist, aber ja, es ist halt auch wieder irgendwie was Führendes zu sagen, okay, hey, Afrika ist halt irgendwie noch gar nicht dabei.
Ja.
Da starten wir mit.
Und die sind im positiven Sinne sportverrückt. So, das ist auch ein Markt, der, glaube ich, nicht zu unterschätzen ist.
Ja, das ist, ich denke auch, ich weiß es natürlich nicht, das war ja damals auch schon in der NBA auch so, dass man gesagt hat, okay, wir machen halt auch so Africa Games. Ja, und ich glaube, am Ende, so doof wie das klingen mag, aber dir bleibt als Team, glaube ich, auch nichts anderes übrig. Also das ist ja auch was genauso Anspruch darauf hat.
Ja, wenn du global denkst, musst du auch global handeln. Und das beinhaltet einfach alle. Ab wann dürfen die dann, wenn das jetzt genehmigt wurde im Mai, wann dürfen sie dann die Märkte auch wirklich bespielen? Dürfen sie es jetzt schon oder gibt es dann auch wieder ab 1.1.23 zum Beispiel die Möglichkeit für die?
Ja, also du kannst jetzt ja dann nächstes Jahr, wie gesagt, im Frühjahr auch wieder Bewerbungsphase machen.
Achso, die wurden erst genehmigt und die haben jetzt sich beworben darauf, die Teams, die du gerade nanntest. Okay, das ist noch gar nicht durch.
Ja, doch, das ist durch. Für die wurde das genehmigt und die dürfen jetzt da quasi auch loslegen.
Ab sofort.
Ja, genau. Also okay. seit Mai dürfen die auch werben. Und aber dann, was jetzt als nächstes passiert, das wird dann frühestens nächstes Jahr, also 2023, dann im Frühjahr für weitere Märkte überhaupt erst interessant.
Wow.
Also, ja, also ich glaube, da kommt noch ein bisschen was auf uns zu und man kann sich auch vorstellen, dass dann vielleicht jetzt auch andere Teams merken, hey Deutschland, da können wir da auch mal reinhüpfen.
Ja, das ist schön für uns, wenn man überlegt, vor 20 Jahren, 30 Jahren, wie NFL hier betrachtet wurde, trotz der damaligen Leidenschaft ja auch schon, die da war, haben wir schon Glück, dass die jetzt so offen sind und die Märkte so öffnen, dass wir wirklich auch einen Kuchen vom Ganzen abkriegen und auch essen können. So, das ist ja für uns Nerds ja auch nicht schlecht.
Ja, das genau so ist das nämlich, ne?
Ja.
Also.
So sieht's aus. Ich würde jetzt gerne überleiten zu einem schlauen Satz von einem schlauen Menschen, aber ich sehe gerade, dass da zum Thema Marketing nichts Schlaues bisher gekommen ist, außer Money, Money, Money.
Ja, das ist tatsächlich so, ne? Das ist, ich habe auch gedacht, was passt da perfekt halt rein?
Ja.
Und es ist halt hier wie auch von im Original von natürlich Vince Lombardi. Der gute er ist ja in aller Munde. Ja. Und das passt für die NFL wahrscheinlich genauso wie fürs Spiel, wie er damals gemeint hatte auf Englisch. The only place that success comes before work is in the dictionary. Auf Deutsch übersetzt, der einzige Ort, an dem Erfolg vor Arbeit kommt, ist im Wörterbuch. Das passt jetzt halt im Deutschen nicht so, aber deswegen im Englischen.
Ja.
Und man sieht hier auch, um international Erfolg zu haben, müssen die Teams halt auch die Arbeit investieren.
Danke, dass ihr den Football Education Podcast gehört habt. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter und Instagram unter fb-education und Football Education.